Das letzte Mal haben wir begonnen, uns mit dem vierten Kapitel im Philipperbrief auseinanderzusetzen. Ja, ist eine Weile her, also möchte ich das einfach kurz zusammenfassen. Und so haben wir gesehen, wie Paulus von den ersten drei Kapiteln, in denen er schon reichlich Anwendung, schon reichlich Praxis präsentiert und für die Philipper bereithält, in das vierte, in das letzte Kapitel übergeht und jetzt einmal mehr ganz konkret wird, zu ganz konkreten Aufforderungen kommt, welche die Philipper in ihrem Leben umsetzen sollten. Welche sie umsetzen sollten, um einen guten geistlichen Wandel zu haben. Wir haben uns mit den ersten drei Aufforderungen beschäftigt. Und um das Ganze ein bisschen besser zu verstehen, wenn ihr euch dunkel daran erinnert, haben wir die neun Verse im Kapitel 4, die ersten neun Verse unter die Überschrift das ABC des guten geistlichen Wandels gestellt. Wir beschäftigen uns also mit dem Alphabet. Wir beschäftigen uns damit, was Paulus von den Philippern möchte. A, B und C haben wir uns schon angeschaut. Und so lasst uns die ersten vier Verse noch einmal lesen. Da schreibt Paulus, Kapitel 4, Abvers 1, meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude und meine Krone steht in dieser Weise fest, Geliebte. Ich ermahne Euodia und ich ermahne Syntyche, eines Sinnes zu sein im Herrn. Und ich bitte auch dich, mein treuer Suzugos, nimm dich ihrer an, die mit mir gekämpft haben für das Evangelium, samt Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens sind. Freut euch im Herrn allezeit. Abermals sage ich, freut euch. Er schreibt an seine geliebten und ersehnten Geschwister und zeigt ihnen einmal mehr seine Liebe für sie auf. Wir haben das oft gesehen, nicht nur im Philipperbrief, in vielen anderen Briefen. Wir sehen immer wieder, wie sehr Paulus die Geschwister der Gemeinden, an die er schreibt, liebt. Wenn Paulus an sie schreibt, dann schreibt er als erstes, dass sie feststehen sollen. Er bezieht sich auf ihre Formation. Sie sollten die Stellung nicht verlassen. Und so steht das A in unserem ABC für die Aufstellung. Die Aufstellung, die wir in Christus einnehmen sollen, wenn es darum geht, den Grund und Boden zu verteidigen, den er bereits eingenommen hat. Als nächstes sehen wir vielleicht den Grund für die vielen Ermahnungen, eines Sinnes zu sein, das Gleiche zu denken wie Christus, was in Kapitel 2 sehr deutlich zum Vorschein kommt, was ihr auch in Kapitel 1 schon lesen könnt. Und es kommt dadurch zum Vorschein, dass Paulus die Philipper zur Demut aufruft, ihnen ein paar wunderbare Vorbilder zeigt, Christus als erstes, dann Timotheus, Epaphroditus, sich selbst. Und in Kapitel 4, Vers 2 und 3, wird deutlich, dass Paulus wollte, dass zwischen Euodia und Syntyche, zwei Frauen in der Gemeinde, Frieden hergestellt wird. Zu dem Konflikt, der damals war, können wir nach wie vor nicht viel sagen, außer dass er öffentlich und sichtbar in der Gemeinde war, sonst hätte Paulus das nicht offen in einem Gemeindebrief angesprochen. In unserem ABC stand das B also für die Bereinigung, für den Frieden, für die Bereinigung zwischen diesen beiden Frauen. Und in Vers 3 ermahnt er dann die Gemeinde, ermahnt er Suzugos, wir haben uns das angeschaut, seinen treuen Mitstreiter, dass er sich dieser Situation annehmen solle, dass er sich hier annehmen solle, um diese beiden Frauen, um ihnen dabei zu helfen, den Konflikt zu bereinigen, Frieden wiederherzustellen. Das C in unserem ABC war etwas abstrakter, weil es das griechische Wort war. Ja, das griechische Wort für Freude ist Kairo. Kairo mit C. Und wir haben gesehen, dass sie sich immer ohne Unterlass alle Zeit in allem freuen sollten, und zwar im Herrn freuen sollten. Und damit zeigt Paulus ein anderes Anliegen auf, das er hatte, dass er in Kapitel 3 schon einmal angesprochen hat und dass wir auch in seinem Leben immer wieder sehen, dass er sich freut. Die Freude. Kairo, das C. Und nicht irgendeine Freude, sondern die Freude im Herrn. Und so haben wir uns angeschaut, was die Aufstellung, die Bereinigung und Kairo mit unserem Leben heute zu tun haben und einige praktische, prüfende Fragen gestellt, anhand derer wir feststellen konnten, wo wir uns in unserem geistlichen Wandel befinden und wo wir wachsen müssen, damit es ein guter geistlicher Wandel wird. Und ihr habt es euch gedacht, damit wollen wir heute nicht aufhören. Ja, ihr seht das auf euren Zetteln. Wir wollen damit nicht aufhören und die nächsten drei Buchstaben D, E und F gemeinsam anschauen, bevor wir nächste Woche die letzten beiden Buchstaben G und H anschauen. Wir wollen betrachten, wie Paulus die Philipper zu einem guten geistlichen Wandel aufruft und wie wir das ABC des guten geistlichen Wandels in unserem eigenen Leben umsetzen können. Lasst uns die Verse 1 bis 9 gemeinsam lesen. Philipper 4, Vers 1 bis 9, um den Zusammenhang dieser Verse zu verstehen. Darum, meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude und meine Krone, steht in dieser Weise fest im Herrn, Geliebte. Ich ermahne Euodia und ich ermahne Syntyche, eines Sinnes zu sein im Herrn. Und ich bitte auch dich, mein treuer Suzugos, nimm dich ihrer an, die mit mir gekämpft haben für das Evangelium, samt Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens sind. Freut euch im Herrn alle Zeit. Abermals sage ich, freut euch. Eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren, der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Dann wird der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Im Übrigen, ihr Brüder, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Was auch immer ihr gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Aufstellung, Bereinigung, Kairo, ABC haben wir also schon gesehen. Und lasst uns so zu dem D kommen, dem nächsten Buchstaben, der für Duldsamkeit steht. Duldsamkeit oder in dem Text Sanftmut. Eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren, eure Duldsamkeit lasst alle Menschen erfahren, der Herr ist nahe. Das Wort, das hier mit Sanftmut übersetzt wird, kann in seiner Fülle, in dem, was es bedeutet, nicht mit einem einzigen Wort wiedergegeben werden. Ja, und so steht es für viele Möglichkeiten, wie zum Beispiel Güte, Freundlichkeit, Geduld, Wohltätigkeit, Mäßigung, Zuvorkommen oder Duldsamkeit und Sanftmut, um nur ein paar zu nennen. Aber das würde den Vers ziemlich in die Breite ziehen. Paulus fordert die Philipper also zu diesen Dingen auf und möchte, dass sie sich einmal mehr niedriger halten und den anderen in Demut höher achten als sich selbst. Lass uns diese Worte näher betrachten. Ja, zunächst mal muss gesagt sein, dass es sich bei Duldsamkeit oder Sanftmut nicht um eine angeborene Charaktereigenschaft handelt. Ja, das wäre schön, ist aber nicht so, sondern dass es, wie so viel in unserem Leben, mit viel Disziplin und Ausdauer erlernt werden muss. Wir müssen uns daran erinnern, und Selbstbeherrschung ist somit ziemlich wichtig. Diese Sanftmut, diese Duldsamkeit könnte auch mit gnädiger Demut wiedergegeben werden. In Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und da sind wir wieder bei dem Thema, das Paulus so oft anspricht in diesem Brief. Kämpft zusammen, in Demut achte einer den anderen als höher als sich selbst. Darum geht es. Und somit ist Duldsamkeit, Sanftmut oder gnädige Demut etwas, was in unserer Kultur hier und heute völlig aus den Augen verloren wurde. Vielmehr wird heute Selbstliebe, Selbstwertgefühl, Selbsterfüllung, Wohlfühlen und somit Egoismus hochgehalten und aufopfernde, demütige Haltung wird völlig verworfen. Duldsamkeit wird völlig verworfen. Und so müssen wir, du und ich, uns vielleicht einmal mehr vor Augen halten, was Paulus damit meint, wenn er die Philipper auffordert, allen Menschen ihre Sanftmut ihre Duldsamkeit entgegenzubringen. Und dieser kleine Zusatz, der macht das Ganze etwas schwerer. Ja? Alle Menschen, es zeigt, dass es eindeutig um mehr geht als ein Gefühl. Denn es fällt uns nicht bei allen Menschen leicht, sie in Demut höher zu achten als uns selbst. Es fällt uns nicht bei allen Menschen leicht, ihnen duldsam, sanftmütig, wohlwollend entgegenzutreten. Es ist eine Sache, die wir erlernen, nach der wir streben müssen, um gut zu wandeln. Paulus schreibt nicht, dass sie diese Sanftmütigkeit oder Duldsamkeit nur gläubigen Geschwistern zeigen sollten, sondern allen Menschen. Und so ist es noch schwerer, wenn wir vielleicht an unsere Nachbarn, unsere Familien, an unsere Arbeitskollegen denken, denen gegenüber sanftmütig sein? Wie soll das denn gehen? Ja, das fällt mir so schwer. Du kennst meine Nachbarn nicht. Das geht, indem wir schauen, was Sanftmut und Duldsamkeit beinhaltet. Duldsamkeit bedeutet, dass die Philipper damals und wir heute nicht immer auf unser Recht bestehen und nachsichtig mit unserem Nächsten umgehen. Es geht darum, geduldig und liebevoll zu sein, auch wenn das für mich bedeutet, einen Verlust in Kauf zu nehmen. Für diesen Verlust, der durch meine Sanftmut, durch meine Duldsamkeit entsteht, aufzukommen. Nun, vielleicht hilft uns das noch nicht weiter, weil es etwas theoretisch ist. So lasst uns das einmal anhand von 2, 3 Beispielen, die wir in Gottes Wort finden, betrachten. Ein erstes Vorbild für Duldsamkeit oder für Sanftmut findet ihr in 1. Mose 13. In 1. Mose 13 geht es um die Geschichte, wo Abraham, ja, es heißt noch nicht Abraham, wo Abraham und sein Neffe Lot ausziehen aus Ägypten und Richtung Kanaan oder in ein anderes Land ziehen. Es ist so weit gekommen, dass Abraham mit Kind und Kegel und Lot vollkommen aus Ägypten wegziehen. Und wir haben davon gelesen oder wir lesen davon in 1. Mose 13, dass Abraham reich war. Er hatte viel Gold, viel Silber, viel Vieh. Und auch Lot hatte viele Tiere, die sie alle mit sich nahmen. Also es war viel los bei dieser Auswanderung aus Ägypten. Dadurch, dass sie gemeinsam loszogen, kamen natürlich Probleme auf. Die Probleme kamen auf, dass sie nicht genug zu fressen hatten, für ihre Tiere sie zu versorgen, dass es nicht genug Gras gab, ja, dass es einfach Probleme gab, weil es nicht nur Abraham und Lot waren, sondern auch andere Stämme, die diese Weiden mit nutzen. Und so stritten sich die Hirten von Lot mit den Hirten von Abraham und die Hirten von Abraham mit den Hirten von Lot. Wir sehen, wie ein Konflikt entsteht. Der Ältere und der Onkel war Abraham und so hätte er zu dieser Zeit das Recht gehabt, zu entscheiden. Er hätte zu dieser Zeit das Recht gehabt, zu sagen, was jetzt passieren soll. Allerdings fällt seine Antwort anders aus als die, die wir vielleicht erwartet hätten. Da schreibt er in 1. Mose 13, ab Vers 8, da sprach Abraham zu Lot, es soll doch nicht Streit sein zwischen mir und dir, zwischen meinen Hirten und deinen Hirten, denn wir sind Brüder. Steht dir nicht das ganze Land offen? Trenne dich von mir. Willst du zur Linken, so gehe ich zur Rechten. Und willst du zur Rechten, so gehe ich zur Linken. Da hob Lot seine Augen auf und sah die ganze Jordanaue. Denn sie war überall bewässert, wie der Garten des Herrn, wie das Land Ägypten, bis nach Zoar hin, bevor der Herr Sodom und Gomorra zerstörte. Darum erwählte sich Lot und die ganze Jordanaue und zog gegen Osten. So trennte sich ein Bruder von dem anderen. Abraham wohnte im Land Kanaan und Lot wohnte in den Städten der Aue und er schlug sein Zelt auf bis nach Sodom hin. Aber die Leute von Sodom waren sehr böse und sündigten schlimm gegen den Herrn. Abraham hätte das Recht gehabt, auszusuchen. Er hätte das Recht gehabt, zu gucken, was er möchte. Stattdessen hat er nicht auf sein Recht bestanden. und hat den Verlust in Kauf genommen. Er hat den Verlust in Kauf genommen, dass kein Streit entsteht. Das ist Duldsamkeit. Das ist Sanftmut. Wenn ich um des Friedens willen einen Verlust in Kauf nehme, so wie Abraham. In Kapitel 14 könnt ihr die wunderbare Verheißung lesen, dass die Nachkommen Abrahams genau das Land Kanaan in Besitz nehmen werden. Und so segnet Gott Abraham auch. Ja. Das ist Duldsamkeit, auf sein Recht eben nicht zu bestehen. Nicht das zu durchsetzen zu wollen um jeden Preis, was ich will. Abraham sagt, such du dir aus, ich gehe in die andere Richtung. Ein weiteres Beispiel für Duldsamkeit, für Sanftmut, findet ihr im Matthäus-Evangelium. Jesus bringt das Gleichnis von dem König, der seinen Sklaven die Schulden erlässt. Und ihr kennt das Beispiel, ihr kennt das Gleichnis. Wenn nicht, dann findet ihr es in Matthäus 18, Abvers 21. Der Knecht fleht seinen Herrn an, weil er nicht zahlen kann. Er hat zu viele Schulden. Und der Herr, der König, ist sanftmütig. Er ist duldsam und zerreißt den Schuldschein. Was für ein Verlust, ja, mit dem der König jetzt leben muss. Die ganzen Schulden, auf denen er jetzt sitzen bleibt. Wenn wir in dem Gleichnis weiterlesen, dann sehen wir das Gegenteil von Duldsamkeit, von Sanftmut. Ihr erinnert euch, der Knecht, dem gerade alles vergeben wurde, weil der König so sanftmütig war, der Knecht geht zu einem Mitknecht und sagt, du musst mir jetzt den geringen Betrag bezahlen und zwar sofort. Um jeden Preis deine Schulden begleichen. Und ich schmeiß dich dafür sogar ins Gefängnis. Wir sehen Duldsamkeit, der König, sanftmütig, der über sein Recht hinwegsieht, die Schulden erlässt und dann das Gegenteil davon, wenn er auf sein Recht besteht, obwohl er angefleht wird, dass es nicht geht. Und das beste Beispiel ist einmal mehr Christus. Einmal mehr Christus, der um meiner Sünde willen, um deiner Sünde willen, Schande, Spott und Hohn ertragen hat, Verlust in Kauf genommen hat, damit wir Gerechtigkeit empfangen können. Er ist für uns ans Kreuz gegangen. Ja, er hätte das Recht gehabt, das nicht zu tun. Er ist Gott. Aber um unseretwillen, weil er uns so sehr liebt, hat er uns in Demut, in Duldsamkeit höher geachtet als sich selbst. Duldsamkeit, Sanftmut, gnädige Demut, Wohlwollen sieht also über den persönlichen Verlust hinweg. Ist geduldig und demütig im Umgang mit jedermann. Mit jedermann, nicht nur mit denen, die wir mögen, sondern mit jedermann. Und das fordert uns heraus, so wie wir es auch in Römer 12 sehen und wie Dieter uns das ausgelegt hat, unsere Feinde zu lieben. Unsere Feinde zu lieben. Wie können wir in Sanftmut oder in Duldsamkeit wachsen und somit das D im ABC des guten geistlichen Wandels umsetzen? Wie können wir das erreichen, dass andere nicht über unsere Duldsamkeit hinwegsehen können, wenn sie über unser Christsein nachdenken? Ein paar praktische Beispiele. Erstens, wenn unser Nächster so manchen Fehler hat, der nicht vor dem Gesetz verurteilt werden kann, wie zum Beispiel Stolz, Übermut, Begehren, Wut oder wenn er uns vielleicht asozial oder irgendwie komisch vorkommt, dann stehen wir in der Verantwortung, sanftmütig und duldsam mit einem solchen Nächsten umzugehen. Wir wollen sie nicht zum Zorn reizen und ertragen den Verlust, den wir dadurch vielleicht erleiden. Wenn wir allen Menschen unsere Sanftmut, unsere Duldsamkeit kundtun wollen, dann müssen wir auch diesen Menschen unsere Duldsamkeit entgegenbringen. Zweitens, oft ist es doch so, dass wir mit einem Bruder oder mit einer Schwester oder generell einem Nächsten reden und Dinge hören, bei denen wir nicht genau wissen, wie sie gemeint sind. Oder jetzt hat die das gemacht und ich weiß nicht genau, wie sie es gemeint ist. Und oft tendieren wir dazu, die schlechte Deutung anzunehmen, das Schlechte da reinzulesen. Wir müssen in Duldsamkeit darüber nachdenken. Wenn wir unsere Duldsamkeit allen Menschen kundtun sollen, dann wird das bedeuten, dass wir in einem solchen Fall nicht an den neuen schlechten Deutungen festhalten, an den neuen negativen schlechten Sachen, sondern dass wir der einen guten Sache glauben. Dass wir die eine gute Sache glauben und daran festhalten, den anderen in Demut höher achten als uns selbst. Wir kennen die Herzen nicht. Und so dürfen wir und sollen wir duldsam auch mit Dingen umgehen, wo wir nicht wissen, wie sie gemeint sind. Und ein drittes, wir dürfen in unserem Leben umsetzen, was Christus gesagt hat. Was du willst, dass dir getan werde, das tue auch deinem Nächsten. Andersrum, was du nicht willst, dass dir getan wird, das tue auch nicht deinem Nächsten. Das bedeutet zum Beispiel, wenn du eine Sünde im Leben deines Nächsten siehst, deines Bruders oder deiner Schwester, und darüber Bescheid weißt, dass du eben nicht von Tür zu Tür rennst und das rausposaunst, sondern es für dich behältst, deinen Nächsten unter vier Augen in Liebe die Wahrheit sagst, ihn konfrontierst. Wenn du etwas siehst, dann bist du duldsam, dann bist du sanftmütig und konfrontierst ihn in Liebe, so wie es Matthäus 18 sagt, unter vier Augen. Wenn er nicht auf dich hört, dann geht es weiter in der Gemeindezucht. Aber Duldsamkeit ist so wichtig. Sanftmut ist so wichtig und wir sollen sie jeden Menschen erfahren lassen. Jeden Menschen. Und mit den nächsten Worten schreibt Paulus an die Philipper, warum sie das tun sollen. Der Herr ist nahe. Wir erwarten den Herrn ja. Er kommt wieder, er wird wiederkommen. Und so können wir aber auch sehen, dass einige Kommentatoren hier diesen Anhang, der Herr ist nahe, auf Vers 5, also eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren, beziehen, und andere auf den nächsten Teil, sorgt euch um nichts, der Herr ist nahe. Ja, und so ist die beste Möglichkeit, dass diese Worte, der Herr ist nahe, diese beiden Gedanken, Duldsamkeit und Erwartung, verbindet. Seid ein gutes Zeugnis, denn der Herr ist nahe, seid duldsam und sanftmütig, denn der Herr ist nahe. Und sorgt euch um nichts, denn der Herr ist nahe. Er kommt wieder. Er wird uns zu sich holen. Er kommt wieder. Und so leitet Paulus in den nächsten Vers über. In dem nächsten Vers fängt er einen Gedankengang an, der den Philippern Mut machen sollte und der sie ermahnen sollte, alle ihre Anliegen auf den Herrn zu werfen. Und Vers 6a ist sehr deutlich. Sorgt euch um nichts. Leichter gesagt als getan. Und so kommen wir zum nächsten Buchstaben in unserem ABC des guten geistlichen Wandels. Das E wie Erwartung. Erwarten oder eben sorgen. Sorgt euch um nichts, schreibt Paulus. Erwartet nicht etwas, von dem ihr nicht wisst, ob es eintritt. Und wieder einmal mehr wird das wunderbare Vorbild von Paulus deutlich. Die Philipper wussten um Paulus Situation und wenn jemand das Recht gehabt hätte, sich Sorgen zu machen, dann ja wohl Paulus. Er hätte sich einbilden können, er hätte erwarten können, bald zu sterben oder zu verhungern. Er war schließlich im Gefängnis und wusste nicht genau, was mit ihm passiert. Er hatte allen Grund zu falschen Erwartungen. Und jetzt schreibt er, dass die Philipper sich nicht sorgen sollten. Leute, das ist so wunderbar, dass sie gleich ein Vorbild haben, wie das geht. Das Wort Sorgen oder falsche Erwartungen haben ist das Wort merimnao im Griechischen. Und es bedeutet wortwörtlich zerrissen zu werden oder zerrissen zu sein, in entgegengesetzte Richtungen gerissen zu werden. Und John Eady sagt über den Befehl, den Paulus den Philippern hier gibt, folgendes, Zitat: Die Besorgnis, gegen die man sich schützen muss, ist der Zustand, in dem man sich mit Dingen quält, die man nicht kennen kann, oder versucht, etwas zu erreichen, was völlig außer Reichweite ist, oder sich über mögliche Eventualitäten ängstigt, oder sich versucht, gegen alles Mögliche Bösen zu schützen, oder sich gegen mögliche Fehler und Unglücke abzusichern. Der Verstand verfällt in einen Fieberzustand, wenn er sich mit solchen Dingen abmüht, sodass die Freude im Herrn gekürzt wird und die Sanftmut in großer Gefahr steht. Zitat Ende. Es ist wie ein hohes Fieber, sich Gedanken über Dinge zu machen, die eventuell eintreten könnten. Sorgen oder Erwartungen zerreißen uns in der Mitte, innerlich in der Mitte. Sie zerstören uns und sie sind völlig unnötig. Und vielleicht dämmert es ganz, ganz dunkel, dass ich vor einigen Jahren mittlerweile einmal eine zweiteilige Predigtserie zu dem Thema Sorge gemacht habe. In dieser Predigt habe ich Michel de Montaigne und Spurgeon zitiert. Und Michel de Montaigne war ein französischer Philosoph, der hat gesagt, mein Leben ist voll von schrecklichen Ereignissen gewesen. Die meisten sind nie eingetreten. Und Spurgeon hat gesagt, Zitat, wir sind so komische Kreaturen, dass wir mehr mit denen Dingen zu kämpfen haben, die nie vorkommen, als mit denen, die im Endeffekt vorkommen. Sorgen machen zerreißt uns, weil wir uns auf Dinge konzentrieren, die uns widerfahren könnten. Erwartungen, die falsch sind, halten uns davon ab, Christus die Ehre zu geben und die restliche Aufforderung des ABCs, des guten geistlichen Wandels, umzusetzen, weil sie uns zerteilt, weil sie uns zerreißt. Es ist falsches Denken gekoppelt mit falschen Gefühlen, die wir uns einreden, wenn es um Umstände, um Personen oder sonstige Dinge geht. Und somit ist Sorge oder die Erwartung von Eventualitäten der größte Freudenkiller. Falsche Erwartungen vom Leben, was alles eintreten könnte, ist mehr als ein Freudenkiller. Es ist ein Verstoß gegen Gottes Wort und somit ist es Sünde. Allerdings müssen wir auch hier differenzieren. Es gibt zwei Arten von Besorgnis. Weltliche Sorge, die Jesus zum Beispiel in Matthäus 6 aufzeigt, ist nicht gut und frisst uns auf. Auf der anderen Seite sollen wir besorgt sein, wenn es um das Reich Gottes geht. Das ist dann eher ein Nachkommen der Aufforderung, die Gott uns gibt, die wir mit Fleiß und Gewissenhaftigkeit zu seiner Ehre umsetzen wollen. Weltliche Sorge ist Sünde, weil wir sagen, wenn wir mit falschen Erwartungen leben, dass wir nicht daran glauben, dass Gott gut, souverän, gnädig, liebenswert, heilig, allwissend, liebend ist. Wir denken, wir wissen es besser als Gott. Und das ist falsch. Denn wir haben einen souveränen Gott, der die Kontrolle über alles hat. Ihm ist nichts zu schwer, ihm ist nichts unmöglich. Nun, wir könnten noch viel Zeit damit verbringen, uns über Sorgen Gedanken zu machen, über den Umgang damit. Und ich möchte euch einfach ermutigen, dass ihr zurückgeht ins Predigtarchiv und diese zwei Predigten anhört. Uns läuft die Zeit nämlich davon. Und ihr findet sie unter Sonstiges im Predigtarchiv, den Umgang mit Sorgen aus Matthäus 6. Und mit dem Ausspruch, sorgt euch um nichts, erwartet nichts Falsches, leitet Paulus einen Gedankengang ein, der uns allen hilft. Wer von uns macht sich keine Sorgen? Mehr noch, er zeigt den nächsten Schritt gleich auf, wie es aussieht, sich um nichts zu sorgen. Und zu diesen beiden Versen schrieb Henry Eyre, ein britischer Lehrer, der um 1590 aktiv war, schon einige Zeit her, schreibt er über diesen Vers, Zitat, sorgt euch um nichts. In diesen Worten haben wir eine andere Aufforderung für die Philipper, in der der Apostel sie von einer Sache abrät, sorgt euch um nichts, zu einer anderen rät und dann die Konsequenz oder den Effekt aufzeigt, der dem Ganzen folgt. Zitat Ende. Paulus rät also davon ab, sich Sorgen zu machen. Etwas zu erwarten, was vielleicht eventuell möglicherweise eintreten könnte. Sei es eine Kündigung, sei es ein Unfall, sei es eine OP, sei es ein krankes Kind. ein Dachschaden am Haus, ein kaputtes Auto oder sonst etwas, was vielleicht eintreten könnte. Und wenn wir uns über all diese Dinge Gedanken machen würden, dann hätten wir nie wieder einen Grund zur Freude. Nie wieder einen Grund zur Freude, weil wir uns die ganze Zeit fragen würden, was ist los und was wird alles passieren? Was kann alles Schreckliches passieren? Und so fährt Paulus fort, indem er das Gegengift zur Sorge aufzeigt. Vers 6 heißt es, sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden, schreibt er. Und er zeigt damit die nächsten Buchstaben, die nächste Aufforderung auf für den guten geistlichen Wandel. Und das F steht für Flehen. Flehen oder sprechen. Mit Gott sprechen und zu Gott flehen. Das ist die Aufforderung, die im direkten, im krassen Kontrast zum Sorgen machen steht. Eine Aufforderung, die wir auch an anderen Stellen der Schrift finden, wie zum Beispiel 1. Thessalonicher 5, Vers 17 und 18. Betet ohne Unterlass. Seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Es gibt eine Aufforderung, die Paulus den Philippern gibt und sie darauf hinweist, wie sie mit den Ängsten, den Sorgen, den falschen Erwartungen ihres Lebens umgehen sollen. Und zugegeben, es fällt uns doch so leicht, für die vielen tollen Situationen und die vielen tollen Dinge, die Gott in unserem Leben zulässt, Danke sagen. Dass wir ihm darin vertrauen können. Und es ist doch so viel schwerer, wenn Dinge nicht so laufen, wie wir uns das erhofft haben, dass wir dann nicht vergessen, Danke zu sagen und unsere Anliegen vor Gott kund werden lassen. Aus dem Vers geht auch eindeutig hervor, an wen unsere Anliegen zu richten sind. Sie sind an Gott zu richten. Lasst eure Anliegen vor Gott kund werden. Er ist der Empfänger unserer Gebete. Er ist der König, in dessen Thronsaal wir unser Gesuch vor ihn bringen. Unser Anliegen vor ihn bringen. Es geht darum zu denken, dass Gott, es geht nicht darum zu denken, dass Gott unsere Anliegen nicht schon kennt. Er ist der Kenner der Herzen, sondern dass wir sie bewusst vor ihn bringen. Er möchte gebeten werden. Wir sollen unsere Anliegen vor Gott bringen. Wenn wir uns also nicht sorgen wollen, wenn wir keine falschen Erwartungen haben wollen, müssen wir im Gegenzug unsere Anliegen auf Gott werfen. In allem, schreibt Paulus, in allem. Das heißt, wir bringen unsere Anliegen nicht erst dann vor Gott, wenn es schon große Elefantenprobleme sind, große Dinge sind, sondern auch kleine Dinge. In allem. Wir warten nicht erst, bis die Kleinigkeiten zu großen Dingen werden und bringen sie dann erst vor Gott. Nein, wir bringen sie direkt vor Gott. Es geht darum, alles, was mich bewegt, was uns bewegt, direkt vor Gott kund werden zu lassen. Aber hier hört Paulus nicht auf. Er sagt nicht, nur lasst eure Anliegen vor Gott kund werden. Er zeigt den Philippern auch auf, wie sie das tun sollen. Durch Gebet und durch Flehen mit Danksagung. Gebet und Flehen stehen im Griechischen jeweils mit einem eigenen Artikel, was diesen beiden Worten eine gewisse Unabhängigkeit gibt. Und das Wort Danksagung beschreibt diese beiden Worte. Beschreibung für Gebet und Flehen. Es soll mit Dank verbunden sein, wenn wir mit Gott sprechen. Und Gebet ist hier das generelle Wort, seine Anliegen vor Gott zu bringen. Aber auch ihn zu erheben, ihn zu loben, ihn zu preisen, ihn anzubeten und sich ihm hinzugeben, ihn zu erhöhen. So ist das generelle Gebet der erste Schritt gegen Sorgen. Gegen die ganzen schlimmen und falschen Erwartungen, die wir an unser Leben stellen, die wir in unserem Leben sind und haben. Flehen auf der anderen Seite ist das ernsthafte, demütige und herzliche Mitteilen von Nöten und Problemen. Wir bringen sie völlig hingegeben vor Gott, weil wir um seine Eigenschaften wissen, die wir anbeten. Hier geht es um eine geistliche Tiefe. Eine geistliche Tiefe, mit der wir unsere Anliegen vor Gott kund werden lassen. Nun, die Dankbarkeit beschreibt das, wie die Philipper die Anliegen vor Gott ausbreiten sollen, wie sie beten und flehen sollen. Sie sollen ernsthaft und intensiv beten mit Dankbarkeit. Ein wunderbares Beispiel dafür, wie Menschen ihre Anliegen vor Gott bringen, habt ihr heute Morgen gesehen. Psalm 5 haben wir gemeinsam gelesen. Generell in den Psalmen seht ihr, wie oft Gott erhöht wird und ein Anliegen vor ihn gebracht wird. Gott wird erhöht, mit Dankbarkeit wird das Anliegen vor ihn gebracht. Zerstöre meine Feinde, weil ich weiß, dass du ein guter Gott bist und dafür danke ich dir, weil ich weiß, dass du ein heiliger Gott bist. Sie flehen ihn mit Dankbarkeit an und so können wir viel von dem Psalmisten lernen und uns eine gehörige Scheibe davon abschneiden. Und ihr Lieben, es gibt so vieles, wofür wir dankbar sein können. Selbst in den schwierigsten Situationen oder Umständen. Wir können dankbar sein, dass wir das Vorrecht haben, unsere Anliegen vor einem heiligen Gott kund werden zu lassen. Wir können dankbar sein, dass er uns Verheißungen in seinem Wort gegeben hat. Und wenn wir beten, dann können wir uns daran erinnern. Wir können dankbar sein, dass er uns eine Gewissheit gibt, dass das Gebet und Flehen nicht umsonst geschieht. Wir können dankbar sein, dass er uns, die wir die Hoffnung haben, dass er uns weit mehr geben wird, als wir jemals erbitten könnten. Wir können dankbar sein, dass er auf dem Thron der Gnade sitzt und uns in Empfang nimmt, es niemals satt hat, wenn wir ihn ständig bitten. Wir können dankbar sein, dass seine Gnade niemals erschöpft ist. Es geht darum, dankbar zu sein, wenn wir unsere Anliegen im Flehen vor Gott bringen. In allem Gebet und Flehen mit Dankbarkeit vor Gott kund werden lassen, das ist das Gegengift für Sorge. Und hört einmal auf folgendes Zitat. Menschen machen sich Sorgen, werden ängstlich und beunruhigt, weil sie Gottes Weisheit, Kraft oder Güte nicht vertrauen. Sie haben Angst, dass Gott nicht weise genug, nicht stark genug oder gut genug ist, um eine Katastrophe abzuwenden. Es kann sein, dass diese sündige Sorgen machen aufgrund der mangelnden Erkenntnis über Gott oder aufgrund persönlicher Sünde ihren Glauben verkrüppelt. Dankbares Gebet bringt Erleichterung von Sorge und Angst mit sich, weil es Gottes souveräne Kontrolle über jeden Umstand bestätigt und Gott nur das Beste für seine Kinder will. Zitat Ende. Seine Anliegen dankbar durch Gebet und Flehen vor Gott kund werden zu lassen, das Flehen oder Sprechen mit Gott ist also das F in unserem ABC des guten geistlichen Wandels. Bringst du deine Anliegen vor Gott? Bringst du sie mit Dankbarkeit in aufrichtigem, demütig hingegebenen Flehen vor deinen großen Gott? Wir müssen uns doch eingestehen, dass wir schnell dabei sind, unsere Anliegen loszuwerden, aber vergessen, das mit Dankbarkeit über unseren Souveränen zu Gott zu tun. Vielleicht läuft es auf der Arbeit nicht gerade nicht so gut. Bring das Anliegen in Dankbarkeit vor deinen Gott. Vielleicht hättet ihr gerne Kinder. Bring das Anliegen im Gebet und Flehen mit Dankbarkeit vor Gott. Vielleicht denkst du, was alles passieren könnte, wenn ich meine Kinder für eine Sekunde aus den Augen lasse. Bring das Anliegen mit Gebet und Flehen mit Dankbarkeit vor Gott. Gott ist derjenige, der souverän und hoch über allem thront und die Kontrolle hat. Und wir haben das Privileg, wenn wir Kinder Gottes sind, wenn wir Christus als unseren Herrn und Retter haben, haben wir das Privileg, in Gottes Thronsaal zu kommen, unsere Anliegen mit Dankbarkeit zu präsentieren. Erinnert euch an das Zitat von Henry Eyre. Sorgt euch um nichts. In diesen Worten haben wir eine andere Aufforderung für die Philipper. in denen der Apostel von einer Sache abrät, zu einer anderen rät und dann die Konsequenz oder den Effekt aufzeigt, der dem Ganzen folgt. Paulus rät den Philippern vom Sorgen ab, von falschen, schlimmen Erwartungen ab, die sie plagen könnten. Stattdessen rät er ihnen dazu, alle Anliegen mit Dankbarkeit vor Gott im Gebet und in allem Flehen kund werden zu lassen, in allem, in jeder Situation. Wenn wir das tun, wenn wir unsere Anliegen ernsthaft mit Flehen und Danksagung vor Gott bringen und nicht mit einem Fuß im Thronsaal Gottes stehen, mit dem anderen Fuß auf dem wackeligen Boden der Besorgnis, dann wird das Konsequenzen haben. Und die Konsequenz davon, die Anliegen vor Gott kund werden zu lassen, findet ihr in Vers 7. Dann wird der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren in Christus Jesus. Lasst den Vers kurz auf eure Herzen und auf eure Gedanken wirken. Ja, denn jedes Mal, wenn ich diesen Vers lese, dann wird der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren in Christus Jesus, komme ich Gänsehaut. Ja, wird mir ganz anders. Es ist die logische Konsequenz davon, in allem durch Gebet und Flehen unsere Anliegen mit Dankbarkeit vor Gott kund werden zu lassen. Dann, wenn wir das tun, ja, dann wird der Friede Gottes unsere Herzen und unsere Gedanken bewahren. Das ist so wunderbar und so unbegreiflich. Der Gott des Friedens wird uns seinen göttlichen Frieden geben. Bei diesem Frieden geht es nicht etwa um den Frieden, den Gott mit uns hergestellt hat, als er uns erlöst hat. Es geht um einen Frieden, den nur Gläubige erfahren können, wenn sie ihre Anliegen vor ihren großen Gott, vor ihren großen König, vor ihren großen Vater bringen. Dieser Friede ist eine Zufriedenheit, die jede Störung übertrifft, schreibt Idi dazu. Dieser Friede übertrifft alles. Warum übertrifft dieser Friede alles? Nun, weil es nicht ein Friede durch finanzielle Absicherung, ein Haus, ein Job oder eine Familie ist. Es ist kein Frieden, der durch gehorsame Kinder oder eine super harmonische Ehe herbeigeführt wird. Und es ist kein Friede, der darauf beruht, dass wir so toll sind. Es ist der Friede Gottes. Er ist der Autor des echten Friedens. Und alles andere, was uns die Welt einredet oder was wir uns selber vorgaukeln, ist kein Friede. Es ist der Friede, der uns wissen lässt, dass es wohl ist. Mir ist wohl in dem Herrn, wenn Friede mit Gott, meine Seele und so weiter. Mir ist wohl in dem Herrn, weil ich alles, meine Nöte, meine Probleme, meine Erwartungen, meine Sorgen, meine schönen Erlebnisse, alles im Gebet und Flehen mit Dankbarkeit vor Gott bringen kann. Und weil ich es mit einem erfüllten Herzen vor Gott kund werden lasse. Der Friede Gottes ist somit das exakte Gegenteil von der Zerrissenheit, in der wir uns befinden, wenn wir uns Sorgen machen. Wenn wir Vers 7 weiter betrachten, dann sehen wir, dass dieser Friede unsere Vorstellungskraft übersteigt. Wir können ihn nicht greifen, wir können ihn nicht verstehen, wir können nicht kapieren, wie wir in einer Situation ruhig bleiben können, in der jeder andere verzweifeln würde. Paulus im Gefängnis, nicht über seinen Ausgang in Kenntnis gesetzt. Wir wissen, dass der Friede Gottes als Konsequenz, als Effekt auf unser Flehen, auf unsere Dankbarkeit beruht, aber wir können es niemals voll und ganz begreifen. Der Friede ist so reichhaltig, so rein, so prächtig, so voll von Liebe, dass wir seine Tiefe niemals begreifen können. Paulus schreibt hier also, dass derjenige, der diesen Frieden bekommen hat, in ihm bewahrt wird, selbst nicht erfassen kann, was dieser Friede alles beinhaltet. Paulus selbst war im Gefängnis. an einen Soldaten gekettet, von einigen Geschwistern verhöhnt. In Kapitel 1 benutzen einige Geschwister das Evangelium, um Paulus Schaden zuzufügen. Von einem todkranken Freund umgeben, Epaphroditus, und ungewiss über seinen Ausgang. Er hätte allen Grund gehabt, schreckliche Dinge zu erwarten und sich Sorgen zu machen. Aber nein, er bringt diese Anliegen mit dankbarem Flehen vor Gott. Und Gott ist es, der in seiner Güte, in seiner Treue seinen Frieden gibt, der selbst die Vorstellungskraft von Paulus übersteigt. Und so kann Paulus sagen, egal was kommt, mein Leben ist Christus und Sterben ein Gewinn. Was macht dieser Friede? Dieser Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, den wir nicht greifen können. Er wird unsere Herzen und Gedanken bewahren. Der Friede Gottes wird bewahren. Er wird bewachen. Er wird befestigen. Und so benutzt Paulus einmal mehr einen militärischen Begriff, um den Philippern deutlich zu machen, was der Friede Gottes machen wird, wenn sie ihre Anliegen in Gebet und Flehen mit Dankbarkeit vor Gott kund werden lassen. Wie schon in Kapitel 4, Vers 1, in der Aufstellung, in der Formation, schreibt er von der römischen Phalanx, die feststeht, die Stellung nicht verlässt, und erinnert die Philipper somit mit einem deutlichen Bild daran, wie das geschehen soll. Denn schließlich war Philippi die Heimat vieler römischer Soldaten und sie waren ständig mit römischen Soldaten konfrontiert. Jetzt also wieder. Der Friede Gottes wird bewahren, schreibt Paulus und benutzt hier das Wort, das damals gebraucht wurde, um zu bewachen. Die römischen Soldaten haben ihre Wachposten gehabt, um ihr Land zu beschützen. Und wenn wir an die Situation von Paulus denken, an die uns Thomas auch letzte Woche erinnert hat, dann stellen wir fest, dass Paulus ständig an einen römischen Soldaten gekettet war. Und dieser römische Soldat hat Paulus bewacht, bewahrt. Das ist das Wort, das Paulus an die Philipper hier schreibt. Gottes Friede wird eure Herzen und Gedanken bewahren wie ein Soldat, der sein Land verteidigt und mit seinem eigenen Leben verteidigen würde. Wie ein Soldat, der einen Gefangenen bewacht, indem er Tag und Nacht an ihn gekettet ist und ihn davor bewahrt, auszubrechen. Es ist das Ergebnis der Angewohnheit, in allem im Flehen und Gebet mit Dankbarkeit vor Gott zu kommen. Das Herz und der Verstand, die Gedanken werden bewahrt. Auch hier geht Paulus wieder darauf ein, dass das Herz und die Gedanken so schnell mit falschen Gefühlen und falschen Gedanken besorgt werden können und zeigt auf, dass Gottes Friede genau das wie ein Soldat bewachen wird. Hört einmal mehr auf einen Kommentar dazu. Zitat. Das Letztere der beiden, die Gedanken, zeigen das Ergebnis des Verstandes auf, während das Herz in dieser Verbindung der Sitz der Gefühle und Gedanken ist. Aber der Verstand hängt mit dem Herzen zusammen, dem Zentrum alles geistlichen Lebens und aller Aktivität, sodass diese Gedanken aus dem Herzen entspringen. Beide, das eine und das andere sollen bewahrt werden, das Herz vor Unruhe und dieselbe Unruhe, die vor den Gedanken weggeschlossen wird. Was auch immer in das eine kommen sollte und das andere unruhig macht, wird durch den Frieden Gottes in Bann genommen. Zitat Ende. Der Friede Gottes bewahrt dein Herz und deine Gedanken, mein Herz und meine Gedanken. Der Friede Gottes bewacht also, wenn wir unsere Anliegen ernsthaft in einer demütigen Haltung vor Gott bringen. Er bewahrt davor, uns zu zerreißen, uns in unserem Herzen innerlich zu zerreißen und uns über mögliche Erwartungen den Kopf zu zerbrechen. Er bewahrt unsere Herzen und Gedanken. Nicht irgendwie. Er bewahrt sie nicht irgendwie, sondern er bewahrt sie in Christus, in Christus. Christus ist die Grundlage für diesen Frieden. Dieser Friede geschieht nur in Christus, und so dürfen wir uns Christus nahen und ihn mehr und mehr erkennen, wie es Paulus in Kapitel 3 auch möchte, um zu begreifen, was die Breite, die Höhe, die Tiefe seiner Liebe für uns ist. Dann können wir ruhig werden. Dann können wir uns gewissenhaft auf seine uneingeschränkte Weisheit und seine unbegrenzte Macht verlassen, die uns in diesem Frieden bewahrt. In Christus. Es geht nicht darum, jede ungemütliche oder schwierige Situation zu meiden oder zu eliminieren. Das können wir gar nicht. Denn jeder, der Gott wohlgefällig leben will, wird Verfolgung erleiden. Und wir sollen uns ja freuen, wenn wir mancherlei Prüfung verfallen oder wenn wir in mancherlei Prüfung fallen. Und so ist die Herausforderung, die Paulus den Philippern gibt und der wir uns heute stellen, ist die, dass wir unser Vertrauen auf einen guten, mächtigen, ewigen, heiligen, souveränen und weisen Gott setzen. In jeder Situation zu ihm kommen und unsere Anliegen vor ihn bringen, im Gebet und Flehen. Ihn anflehen mit Dankbarkeit. Wenn wir diesen Befehl, den Paulus gibt, beherzigen und Gott dadurch die Ehre geben, werden wir den Segen des perfekten Friedens erfahren. Verse 6 und 7 nochmal. Sorgt euch um nichts, sondern in Gebet und Flehen lasst eure Anliegen mit Danksagung vor Gott kund werden. Dann wird der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren in Christus Jesus. Zum Abschluss dieses Punktes möchte ich einmal mehr an Henry Eyre erinnern. Ein Abraten vom Sorgen machen, ein Raten zum Gebet und Flehen und das Ergebnis, die Konsequenz davon, der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt. Und was gibt es Besseres in dieser Welt? Was gibt es Besseres, als den Frieden Gottes zu haben, der allen Verstand übersteigt? Was gibt es Besseres, als das unsere, das deine, das meine Herzen und Gedanken in Christus Jesus bewahrt, bewacht werden? Auch wenn wir eine Menge Frieden erfahren, kein Krieg, keine Hungersnot, keine Armut, vielleicht läuft gerade alles bestens in deinem Leben. Aber diese Umstände können uns keinen Frieden geben, denn sie können sich schnell ändern. Und wenn wir unseren Frieden in diesen Dingen suchen, dann fangen wir schnell an, uns Sorgen zu machen. Wird der Euro halten? Werden wir immer Frieden haben hier? Es wird schnell uns auffressen und zerreißen. Wir werden Katastrophen erwarten und völlig zerrissen werden. Der einzig wahre Friede ist der Friede Gottes, der dadurch, dass wir unsere Anliegen in Gebet und in Flehen mit Danksagung ernsthaft vor unserem Gott kund werden lassen, unsere Herzen und Gedanken in Christus bewahren wird wie ein Soldat. Nun, wenn wir zurückblicken und das ABC des guten geistlichen Wandels bis hierhin betrachten, dann stellen wir fest, dass alles mit der Aufstellung beginnt. Die Aufstellung in Christus, in unserem Herrn. Es geht darum, Konflikte schnellstmöglich zu bereinigen. Auch die Bereinigung geschieht im Herrn. Kairo, die Freude zu jeder Zeit, in allem, geschieht im Herrn. Christus allein ist die Grundlage für deinen guten geistlichen Wandel. Nichts anderes. Christus allein ist die Grundlage dafür. Und wenn wir uns daran erinnern, dass der Herr nahe ist, dann wollen wir ein gutes Zeugnis für ihn sein. In jeder Situation und vor allen Menschen. In Duldsamkeit wollen wir unserem Nächsten begegnen und ihn höher achten als uns selbst. Den Verlust in Kauf nehmen, den wir vielleicht erfahren. Es geht auch darum, dass wir nicht irgendwelche Eventualitäten erwarten und so zerrissen sind von Dingen, die überhaupt nicht eintreten, die du überhaupt nicht in der Hand hast, die aus deiner Reichweite sind. Es ist Sünde, sich Sorgen zu machen. Weil du damit sagst, dass du es besser weißt als Gott. Flehen, das F im ABC, gilt unserem Gebet. Was ist das Gegengift für Sorge oder falsche Erwartungen? Flehen, sprechen mit Gott, bring deine Anliegen ernsthaft vor ihn und vertraue darauf, dass er gut ist, weil er es in seinem Wort sagt. Bleibt dieses Flehen unbeantwortet? Nein, bleibt es nicht. Sorgt euch nicht, sondern fleht zu Gott, dann wird sich vielleicht nicht die Situation ändern, dann wird sich vielleicht nicht dein Konto füllen, dann wird der Friede Gottes, dieser unerklärliche, dieser tiefe Friede, dein Herz und deine Gedanken bewahren in Christus Jesus, unserem Herrn, in Christus. Und ich hoffe, dass du und dass ich, dass wir in Duldsamkeit wachsen. Dass wir lernen, uns nicht mit falschen Erwartungen zu zerreißen und in allem mit Dankbarkeit zu Gott flehen. Das ABC des guten geistlichen Wandels. Die Aufstellung, die Bereinigung, Kairo, Duldsamkeit, Erwartung und Flehen. Nächste Woche werden wir dieses ABC abschließen und ich hoffe, dass wir ein paar wichtige Aufforderungen für unseren guten geistlichen Wandel, für unser Gott wohlgefälliges Leben anwenden. Und dass wir erkennen, wo wir besser werden dürfen durch Gottes Gnade. Der Friede Gottes wird euren Verstand und euer Herzen, eure Gedanken bewahren in Christus. So hoffe ich einfach, dass wir die Anliegen, die wir haben, auf ihn werfen und dass wir ihm, dem großen Gott, vertrauen. Lasst uns noch beten.